Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sage Nachfolgeplaner, Unternehmensnachfolge klug meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und heute, liebe Zuhörer, habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir, und zwar die Caroline Weiler vom Weingut Weiler in Lorch. Sie ist Familiennachfolgerin und ist in das Business oder in den Betrieb und das Weingut ihres Vaters eingestiegen. Und Caro ist natürlich eine ganz besondere Jungwinzerin, deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute im Podcast dabei ist. Und sie hat extrem viel spannende Geschichten schon in ihrem jungen Winzerleben und Vorleben, die sie mit mir heute hoffentlich ein bisschen teilen möchte. Und was besonders toll ist, sie ist auch demnächst im Kino zu sehen. Es kommt ein Film, Wein weiblich, und ja, empfehle ich natürlich schon mal jedem, aber vielleicht, und ich bin mir sicher, wird sie auch später ein bisschen was drüber erzählen. Aber bevor ich jetzt schon so ein bisschen zu viel verrate, liebe Caro, schön, dass du da bist, und vielleicht stellst du dich den Hörer und Hörerinnen gerade mal selbst kurz vor.
Vielen Dank, lieber Jan, für diese tolle Moderation. Ich bin ganz aufgeregt, das ist mein erster Podcast, aber ich glaube, wir zwei rocken die Geschichte. Ja, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Caroline Weiler, hat der Jan ja schon gesagt, und ich bin Jungwinzerin im elterlichen Betrieb in Lorch am Rhein. Lorch ist so der letzte Zipfel vom Rheingau. Wir sind rechtsrheinisch, sagen dann immer, wir sind die Scheeseit und nicht die Ebschseit. Das ist immer so der Running Gag, aber es gibt eigentlich keine Schee oder Ebschseit.
Schee für alle Nichthessen ist schön, richtig? Also so.
Richtig, ja. Genau. Und Ebsch ist quasi motzig.
Ja, das ist so der, naja, also für die alle Weinliebhaber, glaube ich, so genau das Grenzgebiet Rheingau-Rheinhessen, wenn ich das so richtig weiß. Stimmt das?
Ja, aber wir sind da wirklich ganz erpicht drauf, dass wir zum Rheingau zählen. Also das ist wichtig.
Ja, wir haben ja immer noch so ein paar nette Abschlussfragen. Vielleicht greife ich das Thema später da nochmal auf. Auf jeden Fall
okay,
spannend.
Sehr gut.
Ja. Du, Caro, vielleicht starten wir einfach mal so ein bisschen vorne. So Motivation, warum bist du eingestiegen? Wann bist du eingestiegen in das gesamte Family-Business und das Weingut? Weil ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen, und das sah am Anfang irgendwie anders aus. Also du bist nicht als Winzerin gestartet, und vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was du da eigentlich gemacht hast und wie du zum Winzern gekommen bist.
Okay, also ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil du hast ja schon wahnsinnig viel recherchiert wahrscheinlich. Und ich habe mit 16 meinen Realschulabschluss in der Tasche gehabt und dann stand ich vor der Entscheidung, okay, was will ich eigentlich weiter beruflich machen? Und ich habe noch zwei jüngere Brüder, und es hieß, okay, wir haben ein Weingut. Ich war damals Weinkönigin gewesen zu der Zeit. Weinkönigin ist ein Ehrenamt, das heißt, man bereist eben viele Städte und eröffnet Weinfeste. Und es hat mir Spaß gemacht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, und habe gedacht, irgendwas mit Wein, das gefällt mir. Und dann saßen wir irgendwann am Tisch und meine Eltern haben dann gesagt, ja, was willst du denn jetzt machen? Und ich habe gesagt, irgendwas mit Wein gefällt mir wirklich gut. Und dann hieß es, nee, einer deiner Brüder wird den Betrieb übernehmen, mach du doch was Soziales. Du kannst doch gut mit Menschen und du hast so viele Cousins und Cousinen, da bist du doch gut als Erzieherin aufgehoben. Naja, und mit 16 weißt du nicht so wirklich, wohin, und hast vielleicht noch nicht so den Plan. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das. Habe dann 2 Jahre Sozialassistentin gelernt und danach dann 3 Jahre die Erzieherinnen-Ausbildung draufgesetzt und habe dann quasi 5 Jahre kein Geld verdient, weil diese Ausbildung nicht mit Geld...
Gibt
ja,
halt nichts.
Es gibt halt nichts, genau. So, und ich hatte die Ausbildung dann angefangen und habe dann schon in der Ausbildung gemerkt, es ist eigentlich nicht mein Ding, also eigentlich... kann ich das nicht bis zum Rentendasein machen. Aber ich bin sehr diszipliniert und habe es eben durchgezogen, weil ich gesagt habe, besser als gar nichts zu haben, durchgezogen. Und dann hat man das erste eigene Geld verdient. Man hat sich total gefreut. Ja, endlich kann man sich mal Sachen kaufen und ist nicht mehr auf Papa oder Mama angewiesen. Und ja, dann habe ich aber schon gemerkt, während dem Arbeiten, ich brauche Futter für den Kopf. Ich habe keine Aufstiegsmöglichkeiten. Ich kann höchstens irgendwann Kita-Leitung werden. Und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich überlegt, okay, du willst doch eigentlich irgendwas mit Wein machen. Das war doch dein Ziel. Warum nicht den elterlichen Betrieb übernehmen? Und das war so ein ganz, ganz kleiner Wunsch, der in mir dann immer weiter gewachsen ist. Und ich war 24 und bin irgendwann dann nach Hause gekommen und habe gesagt, Papa, ich muss dir was sagen. Und natürlich waren die Eltern am Anfang erstmal froh, dass die Älteste unter Dach und Fach war mit einer Ausbildung und einem Beruf. Und ich platze rein und sage, Papa, ich muss dir was sagen. Und er sagt, ach, Kind, du bist schwanger. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht schwanger. Ich schmeiße hin und fange nochmal ganz von vorne an. Und dann hat er gesagt, du spinnst, du hast sie nicht alle, du bist verrückt, wie kannst du das denn machen? Mach das nicht, du verdienst kein Geld. Und ich habe gesagt, ich muss meinen Traum verwirklichen, ich muss das machen, das, was mein Herz mir sagt. Und dann habe ich gesagt, ich mache mein Abi nach, habe 2 Jahre mein Abitur nachgeholt neben der Arbeit, habe dann ein Pflichtpraktikum in einem renommierten Betrieb im Rheingau gemacht, in einem Weingut, und habe dann endlich anfangen können mit, ich glaube, da war ich 27, mit dem Studium. Genau. Und habe dann angefangen mit internationaler Weinwirtschaft in Geisenheim an der Hochschule, weil ich dachte, wenn ich den Betrieb schon übernehmen möchte, dann muss ich auch wissen, wie funktioniert Unternehmensführung und BWL. Und habe aber ehrlicherweise nicht so ganz beachtet, dass man natürlich, wenn man ein Weingut übernimmt, auch Wissen haben muss über Rebkrankheiten, über wie arbeite ich eigentlich im Keller. Und habe dann im Studium nochmal geswitcht und bin jetzt bei Weinbau und Önologie gelandet. Und habe quasi aus beiden Studien alles rausgenommen, was geht.
Wahnsinn. Und als du mit der Idee dann so reingeplatzt bist damals, haben alle gesagt, hurra, klar, super, sind wir alle happy oder wie kann man sich das so grob vorstellen?
Ja, ich habe es ja gerade eben schon angerissen. Der Papa hat gesagt, du spinnst und wie kannst du nur? Also tatsächlich fand das der Großteil erstmal erschreckend und befremdlich, dass jetzt auf einmal eine Frau sagt und dann noch die Tochter, ich will jetzt hier den Betrieb übernehmen. Weil das schon eine riesengroße Herausforderung ist, so in die Selbstständigkeit auch reinzurutschen. Als junger Mensch, dann bist du irgendwann einfach angestellt und verdienst dein Geld und bist montags, von montags bis freitags am Arbeiten. Und ja, in der Selbstständigkeit ist das ja eben was komplett anderes. Und ich glaube, dass mir da ganz viele Leute das auch ausreden wollten. Mach das nicht und du hast dann keine Freizeit mehr und du bist noch so jung und lass es lieber.
Wo nimmst du denn die Motivation, die Kraft, die Zuversicht her? Wo kommt das her? Was denkst du?
Also vorab, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, wenn man so viel Gegenwind bekommt, dass man es lassen soll. Dann fragt man sich, bin ich nichts wert? Bin ich anders als ein Mann? Kann ich weniger arbeiten? Natürlich kann ich körperlich weniger arbeiten als ein Mann. Aber wer gibt einem das Recht zu sagen, dass Frauen das nicht schaffen, was Männer eben auch können? Und diese Motivation, die ich mir dann irgendwo immer herhole, sind auf jeden Fall andere Kolleginnen, die das schon geschafft haben, die in der Weinszene wahnsinnig erfolgreich sind, wie zum Beispiel Theresa Breuer oder Eva Vollmer, Annette Klosheim, Elena Walch. Da lese ich viel und höre auch gerne in Podcasts rein, die eben auch einfach diese Geschichte erzählen und eben auch bei Null angefangen haben. Und ganz wichtig war für mich jetzt ein Buch, was ich gelesen habe von Leo Hillinger, ein männlicher Winzer aus Österreich, ein Top-Winzer überhaupt, der in seinem Buch beschreibt, wie wahnsinnig anstrengend die erste Zeit war, dass sein Vater ihm nichts zugetraut hat. Und das, ich habe mich so wiedererkannt. Ich habe gedacht, der schreibt über mich.
Ja, das ist ja total spannend. Ich bin natürlich überhaupt nicht so in der Winzerszene unterwegs, aber spannend, dass es dann wiederum auch Bücher gibt, die ihre Erfahrung schildern, so in der Szene. Ne? So,
absolut.
Das ist wie so ein Erfahrungsbericht. Aber natürlich schön zu hören, also dass es ja geschlechterneutral sozusagen eine Herausforderung anscheinend ist. Ne?
Genau, das war mir auch ganz wichtig, das zu hören, dass es eben nicht immer nur um die Frau geht, sondern dass es generell Nachfolger einfach schwer haben, in den elterlichen Betrieb mit einzusteigen. Dass es nicht ohne ist, dass man da wirklich auch seinen Platz unbedingt erkämpfen muss.
Das ist generell, denke ich, spannend, weil wir sind ja, wir rücken ja das Thema Unternehmensnachfolge, Familiennachfolge generell hier in den Vordergrund. Und an der Stelle stehen ja viele, also es gibt vielleicht den einen oder anderen Winzer oder Winzerfamilie, die uns jetzt zuhört, aber natürlich auch viele andere. Kannst du schon Tipps und Tricks nennen? Wie kann man das mit den Eltern irgendwie machen? Genau dieses Nicht-Vollnehmen, dieses Akzeptieren, auf Augenhöhe sich zu bewegen. Das Buch zum einen, was du empfohlen hast, aber so aus deiner persönlichen Erfahrung, dass du sagst, Mensch, ich würde euch gerne das und das mitgeben, wenn ihr wirklich darauf fest dran glaubt und es machen wollt. Also was waren so Schlüsselmomente vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung?
Ja, ganz spannend. Ich habe natürlich ganz, ganz viele Emotionen am Anfang reingepackt und habe gedacht, ich muss grundlegend erstmal alles verändern, was meine Eltern irgendwie aufgebaut haben. Alles ist erstmal schlecht, was die Generation irgendwie erarbeitet hat und man muss als junger Mensch alles neu machen. Und dadurch entstehen ganz, ganz viele Emotionen und ich habe immer das, was der Papa irgendwie gesagt hat, persönlich genommen, habe gesagt, der greift mich jetzt hier gerade persönlich an und traut es mir nicht zu. Und da kann ich definitiv den Ratschlag geben, einfach nicht so viele persönliche Emotionen zuzulassen, diese familiären kleinen Feuer, die vielleicht irgendwo brennen, mal außen vor zu lassen. Und wenn es um die Nachfolge geht, sich als ebenbürtiger Geschäftspartner zu sehen, als junger Mensch, der mit einsteigt, aber eben nicht, ja, der Papa hat mich aber früher nicht das und das machen lassen oder sonst irgendwas, sondern das wirklich einfach komplett ausblenden. Wenn man eben als junger Mensch so einen Betrieb übernehmen möchte, einen familiären Betrieb übernehmen möchte, dann muss man eben diese familiären Situationen ausblenden und eben einfach sagen, ich konzentriere mich und bin professionell und man spricht über Befindlichkeiten oder Probleme innerhalb des Betriebs und nicht, was irgendwie noch in der Familie irgendwo spielt.
Und hast du das so alles für dich selbst erarbeitet oder gab es irgendwelche, Vertraute oder Netzwerke oder sogar professionelle Beratung, vielleicht auch aus der Weinwirtschaft, weil das da öfter vielleicht ein Thema ist, oder ist das wirklich so, hat sich so selbst aus dir heraus entwickelt?
Tatsächlich hat sich alles eigentlich aus mir heraus entwickelt. Das ist mir auch ganz wichtig und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, dass ich eben alles das, was ich anpacke, erstmal in meinem Kopf durcharbeite und lasse diese Träume oder diese Ziele erstmal wachsen. Erzähle auch gar nicht erstmal großartig davon, sondern lasse das erstmal in mir selbst wachsen und spreche dann Dinge an oder führe dann Dinge auch durch. Und man kommt da einfach gestärkt aus der Situation dann auch raus, wenn man selbst sich diese Dinge einfach erarbeitet hat. Aber natürlich ist es auch ganz wichtig, dass man eben professionelle Hilfe hat. Und da gibt es zum Beispiel für jede Anbauregion das jeweilige Weinbauamt, die einen bezüglich Förderung wahnsinnig unterstützen. Dann gibt es eben verschiedene Preise, die man auch abräumen kann, wie zum Beispiel Jungwinzer des Jahres. Da wird man eben auch nochmal gefördert. Und das sind so Sachen, die muss man auch auf jeden Fall mitnehmen.
Mhm. Gab es oder auf dem Weg, den du beschrieben hast, auch mal so ein bisschen Frustmomente? Also so, das ist mir jetzt alles zu anstrengend, zu viel Familie, da habe ich jetzt irgendwie gerade gar keine Lust mehr drauf. Gibt auch noch viele andere Weingüter, vielleicht gucke ich da mal hin, links oder rechts. Gab es den Zustand oder eher nicht? Das kam gar nicht in Frage, auf keinen Fall.
Es gibt nicht nur einen Zustand und es gab den auch nicht, sondern es gibt den auch immer wieder. Es gibt immer wieder Momente, wo ich sage, oh, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so verbissen sein? Wie kann man sich so gegen alles sträuben? Die Momente gibt's und es gab tatsächlich letztes Jahr so einen richtig krassen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt schmeiße ich hin. Ich kriege einfach nicht den anerkennenden Respekt, um eben in den Betrieb mit einsteigen zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich? Und da ist es gut, wenn man nicht zusammen wohnt, wenn man eine eigene Wohnung hat, in die man gehen kann und ist dann einfach mit der Familie erstmal kurze Zeit getrennt, kann mal jeder für sich durchschnaufen, kann mal drüber nachdenken, was eigentlich so gesagt wurde. Und ich habe mich hingesetzt und habe einen ganz langen Brief geschrieben an meinen Papa und habe einfach mal ganz sachlich aufgeschrieben, was mich eigentlich total nervt, was Dinge sind, die einfach nicht gehen. Und das war ganz wichtig gewesen und habe ihm den Brief gegeben, er hat sich den durchgelesen und konnte dann endlich auch einfach sich mal in Ruhe hinsetzen und sich die Zeit nehmen und auch drüber nachdenken, okay, was will die junge Generation eigentlich? Und dann habe ich für mich gemerkt, Mensch, wir führen viel zu wenig Kommunikation. Das ist so, das läuft irgendwie alles so weiter und dann macht der eine die Arbeit, der andere macht das und es gibt keine richtige Kommunikation und das war der springende Moment gewesen, wo ich gesagt habe, stopp, wenn wir zusammen den Betrieb führen wollen, wenn ich diesen Betrieb übernehmen will, dann müssen wir kommunizieren.
Das ist ganz spannend, weil das ist nicht dieses, also ich verstehe das so, es ist nicht dieses Abarbeiten und es sind ja immer so Dinge, die einfach offensichtlich wahrscheinlich sind im Weinbau, die gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Da kommen wir ja so in den Kern ran, ist ja, wie sieht eigentlich die Zukunft aus, wie stelle ich mir das eigentlich vor, was gibt es eigentlich vielleicht für Ideen oder was sind meine Ideen so für die nächsten Jahre, dass das eigentlich komplett ausgeblendet wird. Vielleicht kannst du auch den Zuhörern mal so ein bisschen was mitgeben. Was ist denn anders? Was ist denn, wenn man so als Jungwinzerin dann den familiären Betrieb sich so von außen ausschaut? Du hast ja mit Sicherheit eine ganz eigene Stilistik, eine ganz eigene Idee der Zukunft. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was von verraten. Genau, was ist anders? Woher bekommst du die Inspiration und wie soll die Zukunft aussehen?
Wichtig ist in erster Linie, dass man als junger Mensch nicht sofort alles verändern möchte. Also ich bin in den Betrieb reingekommen und habe gesagt, oh, das gefällt mir nicht und das müssen wir anders machen und Papa, deine Weinstilistik und hin und her. Also ich war erstmal grundsätzlich gegen alles und habe gesagt, wir müssen das erneuern und das erneuern. Und wenn man dann einfach Zeit hat, Zeit ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil Zeit auch vieles verändert. Man wächst in einen Betrieb rein und mittlerweile bin ich jetzt einfach schon seit 2, 3 Jahren richtig mit drin und habe vieles auch überdacht und habe gemerkt, okay, das, was der Papa macht, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und manche Sachen reifen eben einfach auch durch Erfahrung. Er hat 30 Jahre Erfahrung, er macht seit 30 Jahren richtig guten Wein. Ich muss vielleicht nicht unbedingt direkt alles verändern. Aber als junger Mensch möchte man natürlich irgendwo innovativ sein. Und das, was ich mit in den Betrieb reingebracht habe, war ganz klar die digitale Kommunikation, also Facebook und Instagram. Das war ganz wichtig und das ist auch momentan ein ganz springender Punkt. Der Papa hat seine Endverbraucher, hat hier hinter mir, sieht man es, sehen leider jetzt die Zuhörer nicht, eine Kundenkartei stehen. Und da sind alle Kunden aufgelistet, die eben immer im Jahr eine bestimmte Menge an Wein bestellen. Das gibt's irgendwann nicht mehr. Ich glaube, dass die jungen Leute, die jetzt irgendwann dann zur Generation heranwachsen und dann Wein bestellen, 6 Flaschen Wein bei dem Winzer bestellen, 6 Flaschen Wein bei dem Winzer bestellen, weil Wein hat sich gewandelt in der letzten Zeit. Wein ist eigentlich bei jedem Winzer gut geworden. Früher hieß es, oh je, es gibt nur ein paar Winzer, die richtig guten Wein machen können. Und heute hat sich das total geändert. Heute musst du eigentlich erstmal auf die Suche gehen nach einem Winzer, der das nicht kann. Und von daher kann jeder Winzer guten Wein machen. Und das ist normal, dass dann jetzt diese neue oder junge Kundschaft sagt, hey, warum soll ich nicht mal über den Tellerrand schauen und einfach mal bei einem anderen Winzer auch was trinken? Es gibt nicht mehr dieses feste, das ist mein Stammwinzer, bei dem bestelle ich 200 Flaschen Wein. Das gibt's nicht mehr.
Du sprichst aus meiner Vergangenheit. Ich habe gerade reflektiert, auch bei meinem eigenen Vater. Es war tatsächlich so. Also dieses berühmte ein Winzer, aber dann in umfangreichen Mengen genau von diesem einen Winzer. Wenn ich da mein eigenes Verhalten, ich bin jetzt, sage ich mal, so mittleres Alter, wenn ich das so sagen darf, noch. Das geht schon so, wie du das auch beschreibst. Würdest du auch sagen, das ist so momentan noch so dein Schwerpunkt oder das ist die Ergänzung, dass du sagst, gerade diese Themen, wie könnte man das nennen, Vernetzung, Vermarktung, Marketing, wie auch immer, da bringst du einfach momentan viel rein oder geht es schon wirklich in die Weingestaltung und in den Weinbau so richtig mit rein oder seid ihr da echt so ein richtiges Tandem gerade? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, in einem Weingut kannst du die Arbeit nicht trennen, sondern man schnuppert oder man ist einfach für jeden Bereich zuständig. Und für mich ist das auch ganz wichtig, dass ich eben weiß, was ist gerade im Weinberg los. Also zum Beispiel gestern war ich den ganzen Tag am Heften gewesen und habe die Reben, die Triebe in unseren Drahtrahmen eingefädelt und heute sitze ich hier und mache einen Podcast. Es ist wichtig, dass man als junger Mensch oder als Nachfolger einfach die Ahnung hat, was wo gerade ansteht. Wir machen zusammen die Weine, mein Papa und ich. Das war mir auch ganz wichtig, dass wir das nicht trennen, weil die Kundschaft, die Wein kauft, die braucht heutzutage ein Gesicht. Die wollen eine Marke haben, mit der sie sich selbst identifizieren können. Und das habe ich mir erschaffen, dass ich eben einfach für das Weingut stehe. Mein Vater natürlich auch für seine Endverbraucher, aber mein Gesicht ist jetzt eben auch gerade für die neue Generation, die irgendwo heranwächst oder die jetzt gerade eben anfängt, zu Verbrauchern zu werden, zu Weinverbrauchern.
Sag mal, das fällt mir nur so an der Seite ein, steigt oder sinkt der Weinverbrauch oder wie sagt man Wein keine Ahnung, also du weißt was, Weinkonsum, jetzt, das Wort ist mir nicht eingefallen, geht das hoch oder runter, da bin ich gar nicht informiert, wie ist es denn eigentlich?
Weinkonsum, ja, das ist gleichbleibend, das verändert sich nicht, Gott sei Dank, trinkt weiter Wein, Leute.
Ja, das ist beim Bier, glaube ich, anders, ich glaube, das fällt Jahr für Jahr, meine ich, zu so im Hinterkopf abgespeichert zu haben. Sag mal, wie kommst du denn an die Trends, wo, also jetzt gerade so was Wein angeht, ist vielleicht spannend, also wie kriegt man eine neue Kreation hin, wie kriegt man raus, was ist so die Geschmacksrichtung des nächsten Jahres, welche Reben kommen rein, also es wird ja alles ein bisschen verrückter, also nicht mehr der Riesling Kabinett trocken, sondern vielleicht alles ein bisschen, es gibt ja doch schon wieder so was kenne ich so, was man so lange nicht gehört hat, von Muscatella bis wie auch immer Renaissance des Rosés und wie auch immer, wie kriegt man das raus und wie lange muss man das vorab planen, bis es wirklich auch dann in den Produkten sichtbar ist?
Ich höre viel auf meinen Bauch. Das ist ganz wichtig, dass man irgendwo sich selbst treu bleibt und authentisch ist. Das ist mein springender Punkt, oder das ist mir ganz wichtig, Authentizität. Und dann guckt man eben einfach so ein bisschen nach links und rechts. Und als Winzer darf man nicht irgendwie betriebsblind bleiben. Man muss über den Tellerrand rausschauen, was machen andere Regionen, was machen andere Winzer, was machen andere Länder. Das ist ganz wichtig, dass man vor allem gut vernetzt ist, dass man sich mit anderen Kollegen vielleicht im gleichen Alter auch austauscht. Und da merke ich eben auch, okay, was machen die anderen? Zum Beispiel Sauvignon Blanc ist jetzt momentan gerade so eine Rebsorte, die jetzt total am Kommen ist, die jetzt jeder anpflanzt, gerade in Bezug auf Klimawandel. Es wird immer wärmer, das ist nicht mehr abzustellen. Es wird auch nicht mehr kälter, sondern im Gegenteil, es wird nur noch wärmer auf der Erde. Und da müssen wir eben zum Beispiel auch Rebsorten finden, die sich irgendwo dem Klima anpassen. Und der Riesling hat es eigentlich schon ein bisschen schwer. Und da müssen wir gucken, wir sind jetzt zum Beispiel hier im Rheingau eine absolute Riesling-Gegend. Hacken wir den Riesling aus, machen wir hier irgendwas anderes hin? Das ist definitiv nicht mein Ziel, weil ich absoluter Riesling-Fan bin. Aber da gibt es zum Beispiel dann auch eben Sachen, dann muss man drüber nachdenken, machen vielleicht andere Klone, andere Unterlagen irgendwie Sinn. Alles absolut weinspezifisch, ich weiß. Deshalb gehe ich da nicht so tief drauf ein.
Nein, und Mineralik und Schiefer und so. Ich habe ja ein bisschen was von dir schon vorher gehört. Ja.
Genau.
Nein, das ist auf jeden Fall spannend. Das wollen wir auf jeden Fall hören.
Ja.
Nee, aber das sind ja auch große Entscheidungen, oder? Jetzt mal unternehmerisch gesprochen, so einfach mal was auszupflanzen und was Neues rein. Das ist ja auch kein kleines Risiko, ne, was da einfach mitschwingt.
Absolut, absolut. Ganz, ganz wichtig, man braucht Struktur. Man muss sich hinsetzen, muss überlegen, okay, welchen Schritt gehe ich zuerst durch? Und bis man eigentlich wirklich mal angenommen, ich habe einen alten Weinberg und ich möchte den aushacken und will da was Neues hinpflanzen, dann dauert das eigentlich so bestimmt, bis dann mal der erste Ertrag da ist, 5 Jahre. Weil ich mir überlege, okay, was möchte ich anpflanzen? Dann muss ich mir überlegen, ackere ich den Weinberg, um eben einfach frische Luft in den Boden reinzukriegen, dass da mal einfach ein bisschen Düngung auch entsteht. Und dann überlege ich mir, okay, was pflanze ich? Dann muss ich mir die Unternehmen raussuchen, die das wirklich setzen. Also da merkt man auch, es ist ein unglaublicher Businessplan auch dahinter, den man wirklich strukturiert durchgehen muss, bis dann eigentlich das fertige Produkt irgendwann dann da ist.
Wahnsinn. Ich würde nochmal gerne, du hast das Netzwerken so nochmal betont, auch in dem Zusammenhang. Also einmal, um die Trends zu erkennen, aber auch, um sich einfach abzustimmen. Wie wichtig ist denn so die Community um dich herum? Also ist es regional ausgeprägt oder auch, ja, die Winzerinnen unter sich? Also ist es mehr so diese eine andere Art der Community? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wichtig ist das?
Die Community ist für mich ganz wichtig. Also alleine kommt man nicht weit. In einem Team kommt man einfach viel, viel weiter. Und wenn ich mich alleine hinstelle und Wein mache, dann sagen vielleicht eine Handvoll Leute, ja, die macht guten Wein. Aber wenn ich meine Community um mich rum habe, die eben dann vielleicht auch zum Beispiel auf Instagram posten, Caroline Weiler hat hier wieder einen neuen Sekko gemacht oder die ist hier in Wein weiblich und dann poste ich wiederum über andere Leute irgendwas. Dadurch wächst auch so eine Community und die Freundschaften und Kollegen und das ist mir ganz, ganz wichtig und das kann ich nur jedem raten, dass man da einfach wirklich über den Tellerrand blickt und eben einfach auch solche großen Gruppierungen ausbaut. Weil man kann sich einfach nur gegenseitig helfen. Jetzt aktuell kommen Fotografen, die sagen, können wir mal ein Fotoshooting mit dir machen? Wir würden dir die Fotos gerne stellen. Dafür machst du dann wiederum Werbung für uns, weil wir Fotografen sind. Und dann merkt man eben einfach, man selbst erschafft ein Produkt und kann aber, indem man eben andere Firmen auch mit ins Boot holt, die anderen Firmen mitbewerben. Man bewirbt also nicht nur sich selbst, sondern eben auch die anderen Firmen. Und das gibt wiederum einen tollen Kreislauf.
Und dieses Netzwerken, dieses Personal Branding, wie man das ja so schön dann alles nennt, wie weit strahlt ihr denn schon aus? Also, dass du sagst, seid ihr schon wirklich deutschlandweit vertreten oder ist das alles noch eher so ein regionales Business?
Ich bin in verschiedenen Gruppen drin. Ich bin zum Beispiel einmal in einer Jungwinzergruppe im Rheingau. aktiv, die nennt sich Fingerprint Rheingau. Da sind wir ungefähr 40 Jungwinzer quer über den Rheingau verteilt, die ja alle zusammen, wir probieren viel Wein zusammen, wir sind auf Messen vertreten und das ist eine ganz, ganz tolle Gruppe. Dann gibt es zum Beispiel bei uns im Ort einen Weinbauverein und da haben wir uns jetzt als drei Jungwinzer zusammengeschlossen und bilden den Vorstand, was uns wahnsinnig stolz und glücklich macht, dass wir Jungen quasi den Vorstand bilden und die alten Hasen, die sind dann bei uns im Rücken und können uns dann tatkräftig unterstützen, aber wir stehen dann an vorderster Front. Und ich bin aktiv bei Generation Riesling. Das ist eben auch nochmal die Jungwinzergruppe, ich glaube, Deutschlands und ja, also ich bin eigentlich ganz gut vernetzt.
Wir sind ja gerade in einer sehr speziellen Phase. Wir nehmen den Podcast ja sozusagen während einer, ja, wegen der Corona-Covid-Geschichte. Ist es auch so ein, ist ja nicht schlecht, vielleicht auch so ein Kanal ja auch zu haben. Also wie kann man sich das vorstellen? Weil der Einfluss des Ganzen, also die Weinfeste, nehme ich an, wir fallen ja größtenteils aus, was ja auch eine Vermarktungsplattform ist wahrscheinlich für euch. Von daher vielleicht motivatorisch lohnenswert auch für alle Zuhörer zu sagen, das sind wirklich Kanäle, die auch einfach weitere Absatzmöglichkeiten bieten und helfen euch wahrscheinlich jetzt auch, oder? Merkst du das schon? Weil es bricht ja auch momentan ein bisschen was weg auf der anderen Seite.
Ich kann den Ausdruck nicht leiden, weil wir sind ein sehr traditionelles Weingut noch. Wir haben 4 Hektar Steillagen, wir produzieren so ungefähr 32.000 Liter pro Jahr und müssen natürlich diesen Wein auch an den Mann und an die Frau bringen. So, und dann hat mein Papa eben schon früh angefangen mit Weinfesten. Wir sind auf, ich glaube, 6 Weinfesten vertreten, machen noch ein paar Weinmessen und haben zu Hause Straußwirtschaft. Es ist jetzt alles flach gefallen. Und dann denkt man sich am Anfang, das ist ja ein Riesenschock. Man ist wie in so einer Schockstarre drin und weiß gerade nicht so wirklich irgendwie, okay, wie kriege ich jetzt den Wein los? Vor allem, wenn man irgendwo noch ein bisschen den 2018er Jahrgang hat und aber den 2019er Jahrgang jetzt unbedingt bringen möchte. Und tatsächlich funktioniert der Mensch so, dass er in einem ganz kurzen Moment eine Schockstarre hat und sich dann aber neu entfalten kann. Und dann habe ich überlegt, okay, Papa, du hast deine Kunden, wir schreiben jetzt einen Kundenbrief und sagen, hey, der 2019er Jahrgang ist da, habt ihr nicht Lust, den zu probieren? Das hat schon mal super gut funktioniert. Da haben wir schon wirklich dann ganz, ganz viele Bestellungen auch bekommen. Dann hatten wir Gott sei Dank vor Corona noch einen Online-Shop auf die Beine gestellt, was schon ein bisschen länger quasi angedauert hat und was dann im Februar endlich kam, also vor Corona noch oder gerade in den Anfängen. Und das hat uns wahnsinnig gerettet. Also Online-Shop funktioniert super gut. Die Leute haben eine Anlaufstelle, die können sich die Seite angucken, die können sich die Weine angucken, die kommen mit dem Winzer ins Gespräch, zwar per Mail oder rufen eben an und können dann direkt eben die Weine beziehen. Unglaublich super gute Idee gewesen, einen Online-Shop auf die Beine zu stellen.
Genau, und das klingt deshalb, dafür machen wir das auch. Das klingt ja immer alles so groß, ne, Online-Shop und das, ne, dafür sind wir zu klein oder ist zu kompliziert und ne, es gibt ja viele Gründe, warum das vielleicht nicht geht, aber super Beispiel, ne, auch für alle, da einfach mal drüber nachzudenken und gerade in der Situation, ich glaube, wer sich da gut vorbereitet hat, kann jetzt ein bisschen auch darüber ernten, ne, aber anders gesehen, in Form von Umsatz jetzt.
Auf jeden Fall.
Wie ist denn der 2019er geworden? Wenn wir schon beim Thema 2019 sind, ist er gut.
Ja, richtig gut. Wir haben letztes Jahr Stahltanks gekauft für über 30.000 Euro und die kamen 2 Tage vor der Lese und dann haben wir die noch schnell aufgestellt. Also es war ein riesengroßes Chaos und wir haben aber den Wein richtig gut reinbekommen. Super gesunde Trauben und der Wein ist fantastisch geworden. Durch die Bank weg riechen die so toll und haben so einen tollen Geschmack, die Weine. Also Riesling, Spätburgunder-Fans, ihr seid gefragt. Ran.
Ja, ran an den Online-Shop. Vielleicht nochmal eine, jetzt zu diesem Wein weiblich. Ist das ein Trend? Warum gibt es so ein Filmprojekt? Warum widmet sich ein weinverliebter Riesling-Weinkritiker in das Thema? Ist es einfach nur so, ist es ein Hype oder ist es ein richtiger Trend? Oder ist das, was ist das aus deiner Sicht, das Thema Wein weiblich aktuell?
Ich erzähle nochmal ganz kurz zu Wein weiblich, damit auch jeder so ein bisschen weiß, worum es eigentlich geht. Ich war 2 Monate im Studium gewesen und dann hieß es, Stuart Pigott sucht den Superstar. Hallo, ich komme aus einer ganz anderen Branche, ich bin Erzieherin. Ich dachte mir am Anfang, Stuart Pigott? Ja, den Namen hast du mal irgendwann gehört, aber who the hell ist das? Keine Ahnung. Und natürlich dann heimlich gegoogelt, okay, Weinkritiker, alles klar. Wusste ich schon mal so ungefähr, in welche Richtung es geht. Und es hieß, okay, der sucht einen Superstar an der Uni in Geisenheim für ein Filmprojekt. Und zwar gab es damals 4 Profi-Winzerinnen und eben den Weinkritiker, die alle ihren eigenen Riesling ausbauen sollten. Und da die Hochschule Geisenheim Sponsor des Films ist, haben die eben gesagt, wir möchten gerne auch ein Nachwuchstalent zeigen. Und dann haben die das an der Uni ausgeschrieben und es gab ein Casting mit 12 jungen Frauen, die sich beworben hatten. Und dann ist man da an dem Tag hin, hatte dann von nichts unbedingt eine Ahnung und es waren 2 riesengroße Kameras auf einen gerichtet und der Stuart Pigott saß am Tisch und hatte dann so Fragen vorbereitet, warum willst du mitmachen, wie geht's dir dabei? Und ich habe von meinem Papa gelernt, wir sind hier in Steillagenbetrieb, wir bewirtschaften hier alles per Hand, wir haben hier die Steine im Weinberg, also nimmst du einfach mal Steine mit und zeigst den Wein. Und dann habe ich Schiefergestein mitgenommen und habe das auf den Tisch drapiert und habe den Wein dazugestellt und der Steward sagte dann, oh, die Frau, die legt aber los. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das ja auch gewinnen hier. Und dann war das Eis irgendwie schon gebrochen. Ich bin dann danach aus dem Casting raus und dachte, oh Gott, ich war viel zu selbstbewusst gewesen. Aber scheinbar war das der springende Punkt gewesen und das war das richtige Argument, weil ich dann eine Woche später angerufen wurde und habe das Casting gewonnen. So, und dann war ich in diesem Filmprojekt dann mit drin. Wahnsinn. Und es hieß quasi, 4 Profi-Winzerinnen, ein Nachwuchstalent und der Weinkritiker machen jeweils ihren eigenen Wein und werden dabei mit der Kamera begleitet. So, dann haben wir gestartet und ich hatte mich ja so selbstbewusst gegeben und dann ging es los und ich stand im Weinberg und sollte dann die Reben schneiden und dachte mir, du bist zwar in einem Weingut groß geworden, aber so eine richtige Ahnung, wie man Reben schneidet, hast du eigentlich nicht. Aber da kann ich nur jedem den Spruch ans Herz legen, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja, und mittlerweile bin ich jetzt einfach ein paar Jahre weiter und der Film ist abgedreht worden, soll ein Kinofilm werden, wenn Corona rum ist, kommt dann in die Kinos und hat mir wahnsinnig die Türen in der Weinszene geöffnet.
Wahnsinn, sehr schön, super. Aber ist das Thema Winzerinnen einfach ein größeres Thema oder ist es einfach nur einfach jetzt Zufall gewesen, dass der Stuart sich dem Thema angenommen hat? Oder ist das ein generelles Trendthema in der Weinszene aktuell?
Nee, ich finde nicht, dass es ein generelles Trendthema ist und ich würde auch behaupten, dass es wirklich nur Zufall war, dass es 4 Profi-Winzerinnen, also Damen sind und nicht unbedingt gemischt Männer und Frauen. Und ich möchte das auch gar nicht so groß aufbauschen, dieses Thema, machen Winzerinnen anderen Wein als Männer, weil ich finde, man muss sich einfach damit abgrenzen, dass der Wein anders schmeckt und nicht, ob das jetzt eine frauliche Handschrift ist oder eine männliche Handschrift, das ist völliger Blödsinn. Nee, da gibt es keinen Trend, sondern ich finde einfach, Frauen sollten genauso akzeptiert werden wie Männer eben auch und ja.
Sehr schön. Wie sieht's denn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Betrieb, ihr macht das ja so ein bisschen im Tandem momentan, dein Vater und du, gibt's jetzt so eine Art, naja, Übergabe, Übernahme, wie auch immer, so einen Plan oder lasst ihr es einfach laufen und entscheidet dann situativ, wie es weitergeht?
Kann ich überhaupt nicht empfehlen, das einfach so laufen zu lassen, aber tatsächlich ist es bei uns momentan so. Ich kann nur jedem mit auf den Weg geben, dass man sich am besten früher als später zusammensetzt und einfach gemeinsam einen Plan ausarbeitet, indem man eben einfach festlegt, was sind jetzt die nächsten Schritte, was sind unsere Ziele gestern gewesen, was sind die Ziele heute und was sind die Ziele morgen. Ganz, ganz wichtig, dass man da einfach einen Plan hat, an dem man sich auch entlanghangeln kann. Weil wenn man so ein bisschen einfach nur in den Tag reinlebt, das merke ich manchmal selbst, dann kommen so viele Sachen auf einen zu und dann denkt man, schon 4 Uhr, oh Gott, der Tag ist eigentlich schon rum und ich habe noch so viele Sachen zu machen. Deshalb lernt Struktur in eurem Leben, das ist das A und O. Muss ich für mich auch noch machen.
Ich wollte gerade sagen, warum habt ihr noch keinen?
Warum haben wir noch keinen richtigen Plan? Weil wir uns jetzt gerade erstmal so angenähert haben, dass ich eben meinen aktuellen Standpunkt im Weingut vertreten darf, was ja wirklich am Anfang ganz, ganz schwer war, weshalb es da auch so ein bisschen gehakelt hat, weil mein Papa eben, glaube ich, nicht unbedingt in mir die richtige Nachfolgerin gesehen hatte, hat bestimmt wahnsinnig Angst gehabt, schafft die das alles, das ist eine Frau. Und ich glaube, das ist so ein Generationending, der wurde auch ganz anders erzogen. Und damals hieß es noch, ja, Frauen, die kümmern sich um die Küche und die Kinder und die Männer bringen das Geld nach Hause. Und dann eine weibliche Nachfolgerin zu haben, die, ich würde schon sagen, dass ich wahnsinnig tough bin und selbstbewusst, die dann eben sagt, Papa, wir packen das jetzt an und wir machen das. Da muss man sich erstmal diesen Platz erkämpfen, dass der Papa dann eben auch loslassen kann und sagen kann, okay, ich traue dir das zu. Jetzt sind wir an diesem Punkt, der aber noch gar nicht so lange da ist, dieser Punkt. Und jetzt kommt irgendwann der nächste Schritt, dass ich sage, so, jetzt müssen wir uns hinsetzen, jetzt wird mit dem Steuerberater gesprochen, welche Investitionen stehen an, wie hoch sind eigentlich unsere Kredite und so weiter und so fort. Also da kommen wirklich auch ganz viele Fragen, die jetzt aber eigentlich im täglichen Leben erst entstehen. Weil woher soll ein junger Mensch das wissen, der einfach so mit einsteigt? Was kommt da eigentlich auf mich zu?
Absolut. Gibt es da irgendwas? Also gibt es da so Anlaufstellen oder so Hilfsmöglichkeiten oder könnt ihr da irgendwas anzapfen? Weil ich sag mal, das gibt es ja wahrscheinlich schon jetzt das ein oder andere Mal auch und da kann man ja lernen von allen, die das schon gemacht haben. Bietet da irgendwie die so eine Art Vereinigung irgendwie was an für euch, damit ihr da ein bisschen Unterstützung auch von außen bekommt?
Es gibt verschiedene Vereinigungen. Es gibt, habe ich ja schon erwähnt, das Weinbauamt zum Beispiel in der jeweiligen Region. Die kümmern sich wirklich auch sehr, sehr gut um diese Nachfolge und setzen sich da auch gemeinsam hin. Und klar, da muss man mit dem jeweiligen Steuerberater reden. Was macht Sinn? Gründet man eine GbR, eine UG oder was auch immer? Das muss man alles für sich selbst entscheiden. Und wichtig ist, dass man sich selbst erstmal den Kopf macht, wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Ziel? Und dann muss man mit sich selbst im Reinen sein. Weil wenn man selbst überlegt, was will ich eigentlich, dann braucht man nicht irgendwelche Schritte irgendwie gehen. Es gibt zum Beispiel auch, momentan ist das ja auch total im Kommen, solche Firmen wie zum Beispiel hatten wir mal mit den Weinräten zusammengearbeitet. Das ist eine Firma, die kümmert sich eben um diese familieninterne Betriebsübernahme oder Übergabe. Und die setzen sich eben mit einem zusammen hin und überlegen einfach verschiedene Szenarien oder Beispiele. Wie kann so eine Übergabe stattfinden? Kauft man Wein zu? Gründet man eine eigene junge Linie? Also das sind so Unternehmen, die zum Beispiel auch jetzt wahnsinnig am Kommen sind, die einen da einfach auch unterstützen, weil man eben festgestellt hat, die junge Generation hat es schon schwer, irgendwann das Ruder zu übernehmen. Hm. Und da braucht man manchmal auch einfach einen Mentor, der das Ganze so ein bisschen von außen, ich will nicht sagen steuert, aber einen da an die Hand nimmt.
Und hast du das für dich schon so ein bisschen oder vielleicht ihr zwei zusammen auch schon ein Stück weit beschrieben? Also wie diese Pläne in Schritten vielleicht aussehen können? Also was ist so dein Zukunftsbild? Ob jetzt 2025, du beschreibst ja, das sind ja alles so Zyklen, so wie du so ein bisschen beschrieben hast. Also die Entscheidung an sich, dann der Reifeprozess, dann ein Stück weit, dass du sagst, jetzt ist auch so das gemeinsame Verständnis da und die Ernsthaftigkeit und es ist auf beiden Seiten anerkannt. So, jetzt kommt ja so die nächste, es klingt so nach der nächsten Phase. Hast du da für dich so ein Zeitfenster, wie das so ablaufen soll? Sag ich mal, ich weiß ja nicht, sind das 3-Jahres-Zyklen, 5-Jahres-Zyklen? Kannst du uns da mal vielleicht teilhaben lassen?
Ich glaube, so Zyklen an sich, die man in Jahre fassen kann, die gibt's nicht, weil alles fließt, ist zum Beispiel auch so ein ganz treffendes Motto in der Weinbranche. Alles fließt, es geht alles in den nächsten Schritt irgendwo über. Ja, ich finde das wichtig, dass man eben einfach diese Schritte für sich auffasst und eben einfach ein großes Ziel hat. Und mein Ziel ist definitiv, eine Marke zu sein, eine erfolgreiche Marke zu sein. Wenn ich so an 2025 oder 2030 denke, dann sehe ich mich schon als Inhaberin des Betriebs. Ich bin noch so ein bisschen am Spielen, ob das Weingut irgendwann Weingut Caroline Weiler heißt oder ob es einfach Weingut Weiler weiterhin heißen wird und der nächste Nachfolger überlegt sich das dann. Das sind so Spielereien. Aber wichtig ist für mich eben einfach, dass ich überall den Einblick habe. Ich werde definitiv irgendwann nicht mehr die Zeit haben und alles irgendwo ausführen können. Aber ich möchte trotzdem einfach über jeden Schritt Bescheid wissen und möchte gerne einfach ja, für mich selbst auch rausfinden, okay, wo liegen meine Schwerpunkte? 2021, 100-jähriges Bestehen unseres Weinguts. Also da wünsche ich mir eigentlich schon so eine offizielle Übergabe.
Weiß er das schon?
Das haben wir mal so ganz kurz angerissen.
Und hast du selbst so eine Art Mentor irgendwie so? Also so für dich oder bist du dein eigener Mentor?
Ich habe ja gerade eben erwähnt, dass ich zum Beispiel mal einen Moment mit den Weinräten zusammengearbeitet habe, diese Firma. Die haben mir sehr, sehr gut getan, die einem auch so ein bisschen den Weg ebnen. Und dann muss man eben einfach für sich selbst entscheiden, okay, mache ich weiter? Brauche ich immer noch diese Handreichung oder kriege ich es irgendwann alleine hin? Und ich habe für mich entschieden, okay, ich will es jetzt alleine probieren. Und es war auch in dem Moment dann die richtige Entscheidung gewesen, weil mein Papa für sich selbst gemerkt hat, okay, ich kann ihr vertrauen, ich kann loslassen. Und dadurch ist meine Motivation unglaublich gewachsen. Und ich würde schon sagen, ich bin mein eigener Mentor, bin aber froh über jedes Gespräch, was ich außerhalb führen kann, sei es mit Kollegen, Freunden, Familie. Jeder, der mir irgendwie Feedback gibt, einen Ratschlag gibt, das ist ganz, ganz wichtig.
Also ich bin fasziniert mit dem letzten oder einer deiner letzten Sätze, die du eben gesagt hast, dieser gordische Knoten, der sozusagen dein Feuer wirklich entzündet hat, ist dieses, ja, ich traue es dir zu, das kriegen wir hin und das ist eine gute Idee und du wirst es rocken. Also von daher, so sind wir, glaube ich, eingestiegen in den Podcast, dass wir es rocken. Und so hast du indirekt es wunderbar fast nach hinten zusammengefasst. Bevor wir vielleicht ganz zum Ende kommen, haben wir immer noch so ein paar nette Fragen, die kann man nur links oder rechts beantworten. Die will ich dir natürlich auch gerne noch stellen, bevor wir ganz zum Ende kommen.
Oh Gott.
Die Weinwelt, sie schwankt da zwischen Kork und Schraubverschluss. Was ist denn jetzt das Wahre, Kork oder Schraubverschluss?
Oh je, jetzt fängst du auch noch mit so einer Frage an, Kork oder Schraub. Wir haben tatsächlich noch beides im Betrieb und ich finde das auch wichtig, dass man beides hat. Wir haben Schraubverschluss für die Weißen, weil das einfach, du trinkst Riesling und machst und schüttest es ins Glas und perfekt, fertig. Aber für Rotweine, für Spätburgunder, die einfach auch noch eine gewisse Lagerung brauchen, ist der Kork einfach besser.
Also beides, gibt's nicht links oder rechts, sehr gut. Ja, dann bist du ja irgendwie zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz da so grob unterwegs. Also
Hessen.
Nein, Spundekäse oder der Handkäse, was magst du lieber?
Oh, das ist schwer. Lieb ich beides. Also wer mich mal einladen will, ich liebe beides, Handkäse und Spundekäse, gerne auch zusammen.
Ich krieg's nicht hin, dann der eine oder andere. Ja, dann, ne, aber ich glaube, die letzte Frage, Rheingau und Rheinhessen, die stellen wir besser nicht. Das lassen wir dann einfach und das vertagen wir dann, wenn wir den Aufnahmeknopf dann ausgedrückt haben. Du, Caroline, es war ein super Gespräch, es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Tipps und Tricks und dass du mit unseren Hörern, sage ich mal, alle deine Erfahrungen hier geteilt hast. Ich denke, sehr viel Motivation und Zuversicht ausstrahlst, einfach in das Unternehmerleben einzusteigen, in den Familienbetrieb einzusteigen. Und dann nochmal im Speziellen, im Winzerleben sozusagen, dort die Kraft aufzubringen und zu sagen, es lohnt sich. Vielleicht ist der monetäre Aspekt nicht alles, aber wie du es gesagt hast, das ist das, was dich erfüllt, was dich angetrieben hat, was dich aus dem alten oder ersten Berufsausbildungsweg wieder zurückgebracht hat. Von daher wünschen wir dir und ich persönlich natürlich alles Gute. Es hat richtig mega viel Spaß gemacht und ich werde natürlich auch gleich den Online-Shop besuchen. Vielleicht schaffe ich es auch mal irgendwann vorbeizufahren. Ich wohne ja gar nicht so weit weg. Und von daher vielen Dank und ich hoffe, vielleicht hören wir uns noch mal irgendwann wieder.
Ja, ich würde mich freuen. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und allen Zuhörern kann ich nur raten, hört auf euer Herz, seid mit Leidenschaft bei der Sache dabei und dann kann es nur gut werden. Prost!